Hallo und herzlich willkommen zum 635. NMAC-Podcast. Ich bin Markus und heute haben wir uns überlegt, dass wir mal wieder über die Resident Evil Franchise sprechen. Und zwar ist das diesmal im vierten Resident Evil Franchise Podcast, geht es deshalb um Resident Evil 4 bis 6. Und da habe ich mir natürlich auch Verstärkung geholt, und zwar den Bioterrorismus-Experten Kim. Hallo Kim.
Hi, hallo. Schön, wieder hier sein zu können mit dir zusammen und dieses schöne Thema behandeln zu können.
Auf jeden Fall. Und ist auch unser erster gemeinsamer Podcast tatsächlich. Richtig. Ist mir dann noch aufgefallen. Ne, genau. Und wie gesagt, wir haben uns jetzt ein Thema, was uns beide sehr interessiert, rausgesucht. Und Anlass ist vor allen Dingen erstmal, dass Resident Evil dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert. Und zwar erschien Resident Evil 1 in Japan am 22. März 1996 und dann in Europa, also in der PAL-Version, dann im August 96. Und natürlich diesen Monat noch steht der Release von Resident Evil 9, also Resident Evil Requiem, bevor, am 27.02., das dann auch für die Switch 2 erscheinen wird. Und ja, da sind wir.
Ja, und ja? Da gibt es sogar noch was ganz Besonderes, habe ich jetzt erfahren.
Ja.
Und zwar ist es nicht nur der Release von Resident Evil Requiem für die Switch 2, sondern Capcom bringt auch eine Spezialedition raus, nämlich ein Generation Pack, was die Teile 7, 8 und dann auch 9 enthält.
Ach ja.
Für insgesamt 100 Euro. Mhm. Das ist eigentlich für die drei, zumindest zwei davon sind sehr gut. Beim dritten wird es sich jetzt noch zeigen.
Genau.
Ein recht solider Deal.
Definitiv. Und ich meine, ein neues Spiel, was da sowieso 60, 70 Euro kostet, plus dann zwei weitere, ne, ist dann, denke ich, auch wirklich ein guter Preis. Das stimmt. Ja, cool. Das passt dann natürlich dann auch zum 30. Geburtstag. Und ja, dieser vierte Resident Evil Franchise Podcast ist halt die Fortsetzung von unserer Reihe über die Serie. Und der letzte Podcast, das war der Podcast 575, den habe ich damals zusammen mit Alex aufgenommen, und da haben wir über Revelations 1 und 2 und Mercenaries 3D gesprochen. Und der Podcast ist vom 15.01.25, also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, da könnt ihr den finden. Genau, ja, und heute ist unser Thema halt die Trilogie, kann man eigentlich auch fast sagen, dass man das schon als Trilogie zusammenfassen kann, würde ich sagen, 4 bis 6, wobei wir den besten Teil dieser Trilogie direkt am Anfang besprechen, den zweifellos besten Teil, und dann, wie es dann weitergeht, das müssen wir dann mal gucken. Und Resident Evil 4, ist halt 2005 erschienen, direkt im Januar 2005 in den USA, dann im März in Europa. Und das war ja ursprünglich auch exklusiv auch für den GameCube, ne?
Richtig, das war komplett exklusiv zu Beginn.
Genau, das war ja auch irgendwie Teil dieses Deals mit Nintendo, dass Resident Evil jetzt neu für Nintendo-Konsolen erscheinen wird. Also da war ja vorher schon das Remake von Teil 1, das hervorragend, auch heute noch absolut geniale Remake von Teil 1. Und dann noch Zero. Und dann 4 kam dann ja als nächstes. Ich glaube, dann sind ja auch noch 2 und auch 2 gab es dann auch noch eine Umsetzung, oder? Von den
Vor Resident Evil 2 gab es auf jeden Fall auf dem N64.
Richtig, da gab's ja, das war ja so ein wahnsinniger technischer Clou, dass das Spiel komplett auf so ein Modul zu kriegen. Ne? Das war schon.
Es waren ja, was waren das hier, so 64 oder 128 MB und auf der PlayStation direkt auf CD. Es war schon eine Meisterleistung.
Ja, genau, das waren ja dann noch waren ja auch zwei CDs auf der PlayStation, einen für Leon und einen für Claire. Und dass sie das dann halt komplett auf ein Modul gekriegt haben, alle Achtung. Ne? Und ich glaube, das war ja auch eine relativ gute Umsetzung, glaube ich.
Ja, und wo du sagst, zwei CDs auf der PlayStation, passt das ganz gut zu Resident Evil 4.
Mhm.
Das war nämlich auf den späteren Konsolen auch immer auf einer Disc.
Ja.
Aber auf dem GameCube kam es auf diesen zwei Mini-DVDs.
Richtig.
Damals noch.
Stimmt, das kam auf zwei Mini-DVDs, genau. Und man muss auch sagen, dass Das Spiel hat eine sehr lange Entwicklungsphase für die damalige Zeit. Heute sind solche Entwicklungsphasen ja fast normal. Aber damals ja. war das schon sehr lang und auch eine Development Hell irgendwie, ne? Weil das Spiel hat sich mehrfach neu erfunden während der Entwicklung.
Ja.
Und
Ja, man merkt es halt auch, dass sie sich da wirklich viel Zeit genommen haben, um die Dinge neu zu denken, sage ich mal, weil man hatte jetzt Resident Evil 1, 2, 3, man hat dann das HD-Remake vom ersten Teil, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann Resident Evil Zero rauskam, aber die hatten ja alle diese gleiche Art des Gameplays.
Richtig.
Und deswegen zählen ja Resident Evil 1, 2, 3 auch zur normalen Survival-Horror-Trilogie. Und Teil 4 hat ja dann die sogenannte Action-Trilogie eingeläutet.
Richtig, genau.
Und hat das Gameplay komplett umgekrempelt.
Genau. Code Veronica kam ja dann noch so ein bisschen dazwischen, als so ein Zwischending irgendwie. Aber es war ja auch noch das alte Gameplay eigentlich, ne?
Ja, genau.
Und man merkte schon, dass sie sich da irgendwie neu ausrichten wollten mit dem vierten, schon von Anfang an. Und deshalb begann die Entwicklung auch 1999 schon, damals noch für die PS2. Und wie gesagt, es sind ja, also letztendlich gibt es, glaube ich, 4 Versionen von dem Spiel, die bekannt sind, wovon aber letztendlich nur 2 insofern also visuell auch bekannt sind. Das ist die erste Version, das ist die bekannte, die ja von dem Kamiya geleitet wurde, die dann nachher zu Devil May Cry wurde. Ne, das war ja dann, der hat halt sehr den Fokus auf die Action gelegt. Da kann man aber auch bei Devil May Cry ja noch sehen, dass das auch noch, man kann sehen, dass das noch diese starren Bildperspektiven sind. Ne? Also man hat immer die Kamerawinkel und so sind dann noch, also ich finde, fixe Kamerawinkel, Kameraperspektive, so, nicht Winkel. Und daran kann man, finde ich, noch ziemlich gut erkennen, dass, also wenn man es überlegt, dass das ursprünglich mal ein Resident Evil werden sollte, auch mit einem neuen Charakter, also Dante hieß da, glaube ich, Tony oder so am Anfang, der irgendwie von Virus infiziert wurde und dann diese Superkräfte bekommen hat, aber das war dann zu sehr over the top, dass der Mikami dann meinte, dass es dann zu was Eigenem machen sollten.
Ja, es gab ja dann noch eine Version dazwischen. Da ging es dann, wo man mit Geistern und anderen paranormalen Gegnern hantieren hatte.
Richtig.
Das kam ja dann auch nicht so gut an.
Genau, das war diese Hookman-Version, war das. Und das dann irgendwie dann ein Geist. Das war aber immerhin schon Leon als Hauptcharakter.
Richtig.
Ne? Es war dann auch, glaube ich, irgendwie auch in der Burg schon. Also eine Burg war da auch schon recht zentral. Und es gab auch irgendwie ein Luftschiff oder sowas, wenn ich mich da irgendwie. Also da gab es ja auch schon ein paar Videos von.
Ja, ne? Ja, die haben einige Sachen übernommen. Also zum Beispiel, dass es halt komplett in Europa spielen sollte.
Genau.
Oder auch, dass Leon quasi eine entführte Frau befreit hat. Oder auch, dass Leon Kennedy im Laufe der Story selbst infiziert wurde. Das sind alles so Bestandteile, die dann übernommen wurden.
Genau. Also irgendwie hat sich da immer schon, auch die Burg, ich meine, in Devil May Cry 1 ist ja auch eine Burg, Hauptbestandteil des Geschehens. Und deshalb, da kann man dann schon so ein bisschen auch die Verbindung sehen. Da gab es ja wohl noch eine Fog-Version, da weiß ich aber jetzt gerade nicht so viel drüber tatsächlich. Und noch irgendwie so eine Hallucination-Version, die dann irgendwie mehr psychologisch war. Aber das schweifte dann alles, glaube ich, auch sehr ab. Aber die beiden Versionen haben dann auch Leon als Hauptcharakter. Ne?
Genau.
Ja. Genau, und dann kam dann Resident Evil 4 raus und das war ja schon eine Revolution, das Spiel, muss man ja schon sagen. Ne? Also ich weiß nicht, wie du es siehst, also für mich ist das so ein nahezu perfektes Videospiel eigentlich.
Ja, also Resident Evil 4 zählt auch zu einem der von mir am meist nicht nur gespielten, sondern auch am meist gekauften Titeln.
Tatsächlich,
weil das kam ja für den GameCube raus. Das gab es für die PlayStation 2, 3, 4. Das gibt es für die Nintendo Switch, für die Oculus, für alle Xbox-Generationen, Wii U. Selbst auf dem Handy habe ich es gekauft.
Ja, das,
also das gab es so viel.
Ja, es ist wirklich eine der meisten umgesetzten Spiele, also auf jeden Fall auf das war am meisten umgesetzte Spiele der Reihe, definitiv.
Ich verbinde da auch sehr viele Erinnerungen damit. Ich habe das mit meinem Bruder zusammen damals gespielt und noch in meinem Kellerzimmer damals. Wobei, das war eine Einzimmerwohnung im Keller, aber er war öfters da zu Besuch.
Ah, ja.
Das war Das war wirklich eine Erfahrung.
Ja,
Dieses Spiel,
ja, ja geht.
das war so ganz anders.
Ja, genau, geht mir genauso. Ich meine, ich weiß nicht, das ist irgendwie alles an dem Spiel nahezu perfekt. Das
Ja.
Pacing ist perfekt, die Atmosphäre, die Charaktere, auch selbst die Dialoge, diese ganzen One-Liner von dem Leon und so, das ist absolut cool, ne?
Ja,
Die müssen
das
sein,
ist
ne?
ja
So.
diese One-Liner sind ja quasi so eine so ein satirisches Augenzwinkern von den Entwicklern, weil die Resident Evil so konzipiert haben, wie sie sich amerikanische Verhaltensweisen durch Hollywood-Filme
Ja,
vorgestellt haben.
genau.
Und deswegen kommen diese ganzen One-Liner von hier Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger-Filmen.
Ja, das ist so, also das Beste finde ich immer, also, where are they going? Bingo. So dieses, ne?
Der Klassiker,
Ja,
ja.
where's everyone going? Bingo. Das
Ja.
ist so der Hammer. Oder your right hand comes off, oder your small time settler oder so. Das ist ja diese ganzen, das ist unglaublich cool. Also das ist irgendwie gerade dadurch diese diesen Humor dadurch, ist das Spiel, das ist wirklich einmalig eigentlich so. Ne?
Ja, und vor allem dadurch, dass Leon ja so tough und abgebrüht ist durch die Sachen, die er halt in Resident Evil 2 mitgemacht hat, entsteht halt auch der starke Kontrast zu der zweiten Figur des Spiels, nämlich der Ashley Graham, ihres Zeichens Tochter vom US-Präsidenten, die einen großen Teil der Story einnimmt.
Genau.
Und das wäre auch so das, wo ich sage, das könnte man so vielleicht als Kritikpunkt sehen, weil, wenn wir ehrlich sind, die wenigsten Leute mögen Escort-Missionen in Videospielen. Und teilweise fühlt sich Resident Evil 4 wie eine relativ lange Escort-Mission an.
Genau.
Aber auf eine Art und Weise, die mich persönlich nie gestört
Genau, das
hat.
geht mir ganz genauso. Also
Ne?
ich finde auch, dass Ashley, die hat ja jetzt auch in dem Remake, kommen wir ja gleich nochmal zu, dann auch nochmal
Ja.
eine etwas größere Rolle bekommen. Und ich finde, sie hat mich auch nie gestört, ehrlich gesagt, weil sie irgendwie nicht so. Ich weiß es nicht. Entweder ist das wegen dem Gameplay, aber in anderen Spielen stören mich Escort-Missionen wesentlich mehr als in Teil 4, also in Resident Evil 4.
Ich glaube, ein großer Teil dazu hat beigetragen, dass sie halt das Gameplay und die Steuerung an sich überarbeitet haben. Weil wenn wir mal schauen, Resident Evil 1, 2, 3, die hatten diese fixen Kamerapositionen und die sogenannte Panzersteuerung. Das heißt, nach oben drücken ist immer vorwärts laufen, egal wie die Figur steht. Und hier hatte man zum ersten Mal diese Entschuldigung, über der Schulterkameraperspektive und konnte viel, viel besser zielen und agiler sich bewegen. Und dadurch war es natürlich auch einfacher. Wenn ich überlege, früher hat man die Zombies möglichst nah vor sich kommen lassen, bevor man dann beim Zielen nach oben gedrückt hat,
Genau.
um zu schießen, damit man Munition sparen konnte. Und hier konnte man wirklich zielgenau mit einem Laservisier auf die Beine, sage ich mal, gehen, damit die Personen hinfallen, wenn sie gerade wieder Ashley entführen wollen.
Zum Beispiel, oder man kann ihnen die Waffen aus den Händen schießen,
Ja,
ne?
ja, ja.
All sowas, ne? Das ist wesentlich präziser. Und halt die Tatsache, dass halt während bei den alten Survival-Horror-Teilen ja das Munitionsmanagement auch ein Teil des Gameplays war, man hatte nicht so viel Munition, um alle Gegner zu killen, ist es ja hier, dass man immer wieder neue Munition bekommt, also dass der Action-Fokus da relativ hochgeschraubt wurde. Auch die Gegneranzahl und so weiter. Aber das finde ich hier
Ja.
auch, es passt halt auch dazu, zu der ganzen Story und so weiter. Es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also ganz im Gegenteil,
Nö.
es macht das Ganze sogar noch sehr flüssiger und sehr viel besser. Ja?
Ich finde, jede Videospielreihe braucht irgendwann mal eine sogenannte Frischzellenkur,
Definitiv.
wo sie bekannte Gameplay-Elemente beibehalten, aber dennoch frischen Wind reinbringen. Ich sag mal, die Zelda-Serie, die Mario-Serie, die machen ja sowas auch konsequent. Da hat
Genau.
ja jeder Teil frische, neue Elemente drin. Der Kern bleibt dabei erhalten. Und hier hat man halt das Gameplay und die wesentlichen Funktionen, die den Spieler selber beeinflussen, verändert. Aber den Kern, das heißt das Zombie-Setting, die Infizierten, Story-wise, das hat man beibehalten. Und das hat richtig gut
Ja,
funktioniert.
genau, ganz genau. Und also, ne, wenn wir jetzt nochmal auf die Story zu sprechen kommen, du hast ja schon gesagt, ne, der Leon nach den Ereignissen von Teil 2 ist halt, was sie ja auch neu gemacht haben, auch dass das Umbrella nicht mehr existiert. Sie haben direkt
Ja.
im Vorspann wird klar, dass Umbrella zerschlagen wurde von der Regierung nach den Ereignissen da in Raccoon City, dass die Atombombe da gezündet wurde und so weiter und danach, dass die nicht mehr existieren. Und der Leon wird halt vom US-Präsidenten auf diese Rettungsmission, also er wird rekrutiert erstmal vom US-Präsidenten und soll dann halt die Tochter des Präsidenten retten, die dann irgendwo in Spanien, irgendwo in der Pampa verschollen
Ja,
ist.
das passt sogar gut, weil das fiktive Dorf heißt Pueblo.
Pueblo, genau, einfach
Deswegen
Dorf.
ist Pampa ganz gut.
Ja, genau, es ist ja auch wirklich so spanische Pampa und
Ja.
er stößt da halt auf dieses Dorf, die augenscheinlich sich zombiehaft verhalten, aber eigentlich keine Zombies sind, was ja auch eine Neuerung ist. Wir haben es nicht mit den klassischen Zombies zu tun, ne?
Ja, genau.
Sondern wir haben es mit den Ganados zu tun. Das heißt ja ist, glaube ich, Spanisch für Vieh, glaube ich. Glaube ich, viel, glaube ich, ist das die deutsche Übersetzung dann. Und die sind halt von Parasiten befallen,
Genau.
diesen Las Plagas, die halt von so einer Sekte gesteuert werden, die Los Illuminados, und deren Anführer, der möchte halt gerne diese Las Plagas in die USA einschleusen, indem er die Tochter des US-Präsidenten infiziert und auch den Leon infiziert, um dann quasi die USA auch zu übernehmen, sozusagen. Ne?
Genau.
Genau. Und ja, zwischendurch kriegt er dann natürlich tauchen noch andere Charaktere auf. Genau, sein ehemaliger Kollege Krauser, ne, Jack Krauser
Ja.
zum Beispiel, der die Seiten gewechselt hat, augenscheinlich. Wir bekommen es wieder mit Ada Wong zu tun, die ja tot galt nach Teil 2. Und genau, und ja, das Spiel teilt sich dabei ziemlich deutlich in drei Abschnitte auf, ne?
Ja,
Kann
ja.
man sehr deutlich sagen, die auch alle sehr unterschiedlich sind. Und das Spiel ist auch selbst insgesamt sehr lang, eigentlich, muss man dazu sagen.
Ja. Ja, vor allem finde ich es halt sehr gut mit diesen drei Gebieten, die sie da haben. Ich meine, das hat ja Resident Evil Franchise eigentlich schon immer. Also allein im ersten Teil hat man auch das Herrenhaus, das Labor, hat den Bereich außerhalb.
Genau.
Und hier hat man jetzt auch, man hat ja das Dorf, dann die vorhin schon angesprochene Burg, also das Schloss. Und dann geht es später noch auf eine entsprechende Insel. Und ich empfinde, jeder Teil davon verkörpert seine eigene Art von Gameplay. Also im Schloss ist man dann schon wieder isolierter, enger, da geht es mehr um Nahkampf. Im Dorf angekommen, da ist so dieser Erkundungstrieb noch da, da muss man suchen und auf der Insel ist dann einfach Nonstop-Action angesagt.
Obwohl am Anfang ja auch noch nicht so in dem Labor und so weiter, ja, ne,
Richtig.
da ist ja noch das Labor an, das vergessen halt viele
Oh,
irgendwie.
stimmt. Das ist ja da in dem Keller von dem Labor, wo es dann wieder richtig zum Survival-Horror zurückgeht mit
Genau,
den berüchtigten Gegnern.
ganz genau, mit den Regenerators oder
Ja,
Regenerators, die
ja,
sind
ja.
also ne, wenn wir jetzt gerade dabei sind, auch die Gegner, das finde ich sehr ikonisch auch. Die haben sich auch wesentlich, sind wesentlich einprägsamer irgendwie als die jetzt von den nachfolgenden zwei Teilen, die wir gleich besprechen werden.
Richtig.
Und gerade das macht das Spiel auch irgendwie aus. Ich finde, einige der coolsten Gegner des Franchises sind in Resident Evil 4 tatsächlich, meiner Meinung nach. Zum
Gebe ich dir
Beispiel,
vollkommen recht,
ne,
finde ich.
zum Beispiel,
Und vor
wer,
allem
ja?
ist es, ja, was ich sagen wollte, ist,
Ja?
dass du die Gegner auch wirklich unterschiedlich angehen musst.
Genau.
Also, wenn du im Dorf noch bist, die kommen mit ihren Haken und ihren Mistgabeln, die kann man denen aus den Händen schießen, die schmeißen mal Dynamit, das kann man denen in der Hand abschießen, dann explodiert alles. Und dann später braucht man ganz spezielle Waffen mit Wärmebildsensoren, um spezielle Punkte zu erwischen. Die Gegner kommen mit Elektroschockern um die Ecke. Das ist eine wirklich große Varianz an Gegnern, sage ich mal.
Genau, selbst diese Ganados, die unterscheiden sich ja von
Ja.
Szenario zu Szenario. Man hat dann, wie gesagt, die Dorfbewohner im ersten. Anhänger, die so in Kutten mit Morgenstern und mittelalterlichen Waffen bewaffnet, und dann auf der Insel sind das Soldaten, die wirklich viel Feuerkraft haben. Und das ist dann, und das macht allem, auch diesen,
das
dieses,
merkt man
dieses,
von der ersten
dieses,
dieser, Sekunde
diese Abwechslung spielt, aus.
Die sind schnell. Die sind schnell,
ja,
die Gegner.
Genau. Genau, die können auch.
Das hat man so gar nicht erwartet.
Ja,
die
genau.
Auf einen zugestürmt mit ihrer Mistgabel.
Ja. Ja, genau. Und dann, gerade dann, wenn man am Anfang in dem Dorf, in dem ersten Abschnitt ist, und dann, das ist ja gerade dieser coole Abschnitt, wo man eigentlich gar nicht weiß, oh Gott, wo soll ich hin? Jetzt kommt das ganze Dorf hinter mir her, ne? Und dann kann man sich in den einzelnen Räumen verbarrikadieren, man kann da Schränke vorschieben und so weiter. Man weiß gar nicht, wie man das alles überleben soll. Da kommt dann noch der mit der Kettensäge dann später noch dazu, hört man auf einmal die Kettensäge, oh shit! Und dann, ne, bis es dann irgendwann, man muss ja letztlich nur eine gewisse Zeit durchhalten, bis dann die Kirchenglocken läuten. Aber das weiß man ja am Anfang nicht. Man ist da richtig in Panik und weiß überhaupt nicht, wo man hin soll. Und das ist schon ein sehr, sehr ikonischer Moment in der Reihe auch, finde ich auch gerade.
Ja, ich finde es auch ganz gut, weil ich empfinde immer so, dass diese Kettensägengegner der Ersatz für den Mr. X oder den Nemesis aus Teil 2 und 3 waren. Das heißt, man hat quasi diese persistente Gefahr, die da auf einen zukommt, aber dadurch, dass es jetzt quasi nur ein normaler Gegner ist, der aber immer wieder kommt und auch deutlich stärker ist wie die anderen, entsteht für mich immer so der Zusammenhang zu diesen Gegnern, die einen regelmäßig verfolgen. Es wäre halt blöd gewesen, finde ich, wenn sie wieder so einen großen, unbesiegbaren Typen eingeführt hätten, der einem hinterherläuft die ganze Zeit. Das hätte nicht
definitiv
gepasst.
Nee, das hätte wirklich nicht zu dem Spiel gepasst, genau. Ganz genau. Und ich meine, selbst den Verdugo, ne, der wirklich so ein krasser Endgegner ist, den kann man letztlich ja sogar umgehen. Ne? Also deshalb, es ist schon, alles sehr, sehr gut gemacht in dem Spiel. Ne? Und es gab dann ja noch ein DLC dann, also da gab es ja noch gar kein DLC. Es gab dann ja, ich glaube, der war dann in der PlayStation 2-Variante, war dann Separate Ways, glaube ich, direkt dabei, ne, glaube ich, oder?
Also die Besonderheit, die ich noch weiß, ist, dass die GameCube-Version zensiert wurde in Deutschland.
Richtig. Richtig.
Weil sie diese Bonus-Minispiele, die es auf den anderen Geräten und so weiter gab, und das war ja dann später auch an manchen Stellen der DLC, den mussten sie rausnehmen, weil der bei der USK-Prüfung nicht vorgelegt wurde.
Richtig, genau. Das war ja auch, glaube ich, damals so der BPJM immer so ein Dorn im Auge, wenn man Punkte bekommt, für möglichst viele Gegner zu killen. So, ne? Das war ja dann in den Mercenaries, in dem Mercenary-Modus oder auch in Assignment Ada war es ja dann, dass man da Bonuspunkte kriegen konnte. Und so. Und deshalb haben sie die dann, mussten sie dann rausnehmen.
Also das war ja nicht das Problem, weil bei der PlayStation gab es es ja.
Ach so.
Aber das Problem war halt, die Capcom hat der USK die Version von Resident Evil
4
für den GameCube vorgelegt, ohne diese Inhalte. Und die wurde freigegeben.
Ach so.
Und als sie es ausgeliefert haben, waren die Inhalte drauf und da hat die USK-Stelle hat gesagt, hey, das haben wir so nicht freigegeben.
Ah,
das gibt's
okay,
nicht.
Verstehe, ja klar.
Das war der Grund dahinter.
Verstehe, klar. Okay, ja, das war natürlich damals alles noch ein bisschen strenger, als es heute war. Also zum Glück ist es heute ganz anders, ne? muss man ja sagen. Und genau, da hat sich ja da schon sehr viel getan. Ne?
Wollen wir mal ganz kurz auf das Remake davon zu sprechen?
Aber selbstverständlich, klar. Das kam ja 2023, kam das ja raus, im Zuge der anderen Remakes von der ersten Teil. Also 2 und 3 ne, sind ja davor rausgekommen als Remake. Und in diesem Stil haben sie halt auch das Remake von 4 angegangen. Und ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, das braucht doch eigentlich gar kein Remake. So. Aber ich war dann doch sehr positiv überrascht.
Also ich kann es verstehen, weil ich habe auch die Resident Evil 4 HD-Version, die es dann überall mal gab, gespielt. Und was beim Remake vor allem verbessert wurde und was für mich die alten Versionen nahezu unspielbar macht mittlerweile, ist einfach die Tatsache, dass du mittlerweile rennen und schießen kannst und nicht mehr stehen bleiben musst zum Zielen.
Richtig, das ist eine der war wirklich ein großes Manko noch von dem Ursprungsteil 4. Dass man halt stehen musste, um zu schießen, genau.
Und sie haben da so viele Dinge angegangen und auch optimiert, dass es sich wirklich teilweise wie ein neues Spiel angefühlt hat. Weil wenn ich zum Beispiel sehe im Original, da konnte man mit Ashley sich da verstecken und unter Tischen langkrabbeln. Und jetzt hat die so einen richtigen Abschnitt, wo die auch so völlig, sag ich mal, mutig mit einer Speziallampe durch die Gegend laufen muss, um Schalter umzulegen und Sachen zu finden, die später Leon dann verwenden kann. Also es gibt so einen komplett optionalen Weg, den man mit Ashley gehen kann, man muss aber nicht. Und wenn man mit Leon später an die Stelle kommt, ist diese Tür dann offen und man kann sich eine Bonuswaffe holen.
Genau,
Das ist
sowas.
halt ganz interessant gemacht.
Also ich finde auch, dass das Remake fantastisch gelungen. Auf jeden Fall ist es eine super Ergänzung zum
Ja.
Original Resident Evil 4. Und auch die Neuerungen dieses, es gibt ja ein paar, eine Handvoll neuer Gegner. Ne? Zum Beispiel
Richtig.
der Brute, wäre da mal genannt. Das ist so ein, ja, der hat so eine Maske aus so einem Bullenkopf und dann einen Riesenhammer. Den haben die, glaube ich, so ein bisschen
Ja.
so als Zusatz genommen zu den Kettensägen. Gegner, ne, würde ich jetzt sagen. Das,
Richtig.
und der
Ja, finde ich
ergänzt,
auch.
und der ergänzt die eigentlich auch ziemlich gut, diese Gegnerschar, ne?
Ja, der passt da gut rein. Und selbst den Kettensägenkerl haben sie ja geupdatet,
Ist wesentlich
weil es gibt
dünner.
dann später so einen Bosskampf. Ja, es gibt auch einen Bosskampf, wo dann auf einmal zwei davon auf einen
Richtig,
zukommen.
richtig, ganz genau. Das gibt's auch noch.
Das
Und
ist.
das ist, also die haben wirklich, wirklich tolle Neuerungen da reingebracht. Und auch so meine Befürchtung war, dass sie diese Over-the-Top-Sachen rausschneiden und dann auch, oder vielleicht sogar dann Leons One-Liner entfernen. Aber die sind ja auch alle
Ja.
drin. Es ist eigentlich auch
Richtig.
alles drin. Ne? Deshalb, einige Gegner haben ja auch noch eine Überarbeitung bekommen. Dieser Gatling-Gun-Typ vom Ende, der hat jetzt so einen Eberkopf zum Beispiel als Maske. Ne? Oder ich weiß gar nicht, was ist noch. Ich glaube, von den Los Illuminados, da gibt es noch eine neue Variante, glaube ich. Und natürlich direkt am Anfang merkt man, dass es da eine Variante gibt von den Ganados, wo der Las Plagas schon ein Stückchen rauskommt, die mit dem gebrochenen Genick da noch
Genau.
rumlaufen.
Ja.
Ne?
Ja, also
Genau.
ich finde, das ist ein Remake, was extrem treu und respektvoll mit seiner großen und auch für die Spieleindustrie sehr wichtigen Vorlage ist und an den richtigen Stellen die Schrauben andreht. Es gab ja viel Kritik für den dritten Teil vom Remake, dass da die falschen Stellen beschnitten und abgeändert wurden. Und das hat man jetzt hier nicht. Man hat hier immer noch seine 10, 15, wenn man langsamer ist, 20 Stunden Story, die ja damals extrem groß war für Resident Evil Verhältnisse und extrem lang auch. Und die kriegt man selbst in einem Speedrun, wenn man vernünftig, ohne Glitches und so weiter spielt, nicht super schnell. Da ist man immer noch 5 bis 6 Stunden
Ja,
unterwegs.
genau.
Und das hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Und Capcom hat an dieser Stelle wirklich, meiner Meinung nach, alles richtig gemacht. Und es gibt ja sogar Gerüchte jetzt, dass im Zuge von den neuen Resident Evil Veröffentlichungen, dass man die Remakes von Teil 2, 3 und auch eben 4 als native Version für die Switch 2 released. Weil 2 und 3 gab es ja nur als so cloud-basierte Version auf der Switch 1. Und die Gerüchte gehen aktuell dahin, dass man diese drei Teile als vollwertige Spiele für die Switch 2 nochmal rausbringt. Da wäre ich wieder voll
Auch
dabei.
auf jeden Fall. Und ich meine, wäre auch logisch. Ich meine, was die Switch 2 so an Grafik und so, das
Ja.
ne, sieht man ja an Cyberpunk oder an Star Wars Outlaws und so. Das sind ja schon, oder auch das Metroid Prime 4, das sieht ja auch toll aus. Also, ne, bei aller Kritik am Gameplay, aber es sieht toll aus. Und deshalb denke ich schon, dass da was zu machen ist. Und ich denke auch, dass das kommen wird, dass das Remake
Es
kommen wird. Definitiv, glaube ich auch.
wäre verschenktes Potenzial.
Auf jeden
Ne?
Fall, auf jeden Fall, denke ich auch. Und
So, aber jetzt haben wir ja nicht. Ja,
ja, nee,
Entschuldigung.
ich wollte nur noch sagen, also wichtig ist das Spiel auch, weil Resident Evil 4 auch diese Perspektive, dieses über die Schulter gucken und so, dieses Third Person, wurde ja dann auch von etlichen Horrorspielen übernommen, zum Beispiel Dead Space zum Beispiel, ne, oder ich weiß es nicht, auch neuere, jetzt zum Beispiel das Chronos,
Ja.
The New Dawn oder so, hat das ja auch. Also es gibt so viele Spiele, die diese über die Schulter Perspektive dann nutzen, und das war ein unglaublich einflussreiches Spiel.
Mein, du kannst da ja auch die Spiele sehen, wie jetzt, sage ich mal, einem Uncharted und einem Gears of War, die ja dann das noch etwas weiter gemacht haben, das ja eher so Deckungsshooter sind. Aber dieses Spiel hat halt das 3D-Action-Genre, muss man sagen, revolutioniert, ne?
Genau. Und ja, genau. Und was wolltest du denn noch eben sagen? Ich habe dich da auch irgendwie unterbrochen. Sorry.
Ich wollte einfach diesen Bogen dann spannen, dass alles das, was Resident Evil 4 so überragend gut gemacht hat und auch wirklich 90, 92, 95 plus Wertungen eingefahren hat, das haben dann die nächsten Teile, die wir jetzt uns gleich anschauen wollen, nicht mehr so ganz verstanden.
Nee, genau.
Weil das, was Resident Evil 4 ja eigentlich eingeführt hat, dieses Gameplay, das haben ja die nächsten, ich sag mal, vier Teile. Es gibt ja jetzt zwei Teile in der Hauptreihe, die noch von der Gameplay-Art sind. Aber wir haben ja auch noch Revelations 1 und 2, die ihr ja beim letzten Mal behandelt habt. Die sind ja auch durch das Gameplay von
Richtig.
Resident Evil 4 beeinflusst.
Richtig, ganz genau, ganz
Ne?
genau. Und richtig, also definitiv, also man kann sagen, dass 5 und 6, also die wir jetzt dann noch besprechen heute, darauf aufbauen, aber es nicht unbedingt besser machen. Ne? Und das ist halt,
Richtig.
das ist es halt, weil im Kern ist nämlich Resident Evil 4 immer noch ein Horrorspiel, auch von der Atmosphäre her, auch von einigen Szenen, die wirklich gruselig sind und einigen Szenarien, die wirklich gruselig sind. Und davon entfernt sich leider 5 und 6 dann leider immer mehr, muss man sagen. Ne?
Also dann, wenn du nämlich gerade das Thema Horror anspielst, gebe ich dann noch mal ein Erlebnis zum Besten mit Teil
Ja,
4.
bitte.
Das war nämlich das Erlebnis von meinem Bruder.
Ja.
Und wir haben wirklich im dunklen Kellerzimmer gesessen und haben dieses Spiel gespielt, damals noch auf so einem schönen kleinen alten
Ja.
Röhrenmonitor. Und es gibt ja diese besagten Gegner, die du wirklich mit einem Infrarotsensor betrachten musst, um gezielt ihre Schwachstellen anzugehen.
Genau.
Und in dem Moment hat dann mein Bruder gespielt und er hatte keine Munition mehr.
Ja.
Und er war auch nicht mehr so gut bei Energie und dieses Vieh kam näher. Und was macht er? Naja, er rennt halt zum nächsten Speicherpunkt zurück, speichert, holt sich aus nochmal, da lag noch Heilung rum, die hat er sich nochmal genommen. Und dazwischen war dann so eine Gittertür. Und er hat sich schon schön gemütlich hingestellt, hat durch die Gittertür den Gegner beobachtet und schön in aller Ruhe besiegt. Aber das Geräusch, und die machen ein
Dieser
Geräusch, das einen für
Atem.
Jahre verfolgt, der ist lauter geworden. Und plötzlich zerreißt es den kompletten Bildschirm. Es steht einfach nur da, du bist tot. Und wir haben uns beide, ich glaube, da sind wirklich Tröpfchen in die Hose gegangen in dem Moment, weil von hinten noch mal einer kam.
Ja, das ist
Das.
die haben so einen ganz rasselnden Atem, diese Regenerators,
Ja.
und das ist auch sehr,
Furchtbar.
sehr ikonisch für die. Und ja, wenn dann auf einmal einer dann kommt, wo man sie nicht sieht, hervorragend. Das ist natürlich eine sehr gute Anekdote. Ja, genau, das
Das
passt
war
auch.
sehr gruselig.
Auch so Sachen wie das Labor, da fand ich auch immer total, sowieso mit den Regenerators total gruselig. Oder auch, da gibt es doch diese eine Szene, das ist zwar relativ, aber die bleibt auch irgendwie, diese in dem Müllschacht liegt auf einmal so ein
Oh
Müllsack,
ja.
der sich bewegt, plötzlich ganz, irgendwas ist in dem Müllsack, und man weiß gar nicht was, aber wird auch nie geklärt. Aber oh Gott, was ist das? Also da ist der Horror-Effekt auf jeden Fall definitiv drin, ne? Und auch jetzt die Atmosphäre haben sie auch nochmal in dem Remake auch nochmal, würde ich sagen, nochmal erhöht. Klar, das ist die ursprüngliche Teil 4 sieht jetzt schon ein bisschen älter aus, aber es sieht immer noch gut aus, ne? Also ich finde es immer noch
Ja.
vollkommen in Ordnung. Aber ich bin auch so einer, ich kann auch alte Spiele gut spielen. Ne? Also
Klar,
da,
ja.
ne? Da habe ich da.
Aber genau diese Momente, das ist halt das, was Resident Evil 5 dann zum Beispiel gar nicht mehr hat.
Ganz genau, das ist es.
Die haben meiner Meinung nach gar keine Horrorelemente mehr. Die große Frage ist aber jetzt, braucht es das? Weil Resident Evil 5 hat ja auch wieder versucht, was gänzlich Neues zu machen.
Ganz genau,
Ne?
ne? Ganz genau. Noch mehr Fokus auf Action und halt diesen Koop-Modus, ne? Das war halt das Besondere dabei, dass man es jetzt zu zweit gleichzeitig spielen konnte. Und das ist halt der Hauptfokus des Spiels. Und die Frage ist halt, inwieweit sich da noch Horror einstellt, wenn man da sowieso zu zweit spielt und die ganze Zeit kommuniziert. Ne?
Man muss halt sagen, Resident Evil 5 kam halt im März 2009 raus. Und das war ja so der Zeitraum der PlayStation 3, der Xbox 360, wo dann auch dieses Online-Gaming mehr und mehr im Konsolenbereich Einzug erhalten hat. Und dann war das für Capcom sicherlich der richtige Schachzug zu denken, man macht hier einfach ein Koop-Action-Game, dass man eben auch Online-Koop, aber auch Offline-Koop spielen kann.
Ja, genau.
Oder halt auch alleine mit einem computergesteuerten Mitspieler. Ja.
Ja, genau. Genau.
Hat dann semi-gut funktioniert.
Hat funktioniert, sagen wir mal so.
Also, ich möchte gleich vorweg sagen, Resident Evil 5 hat für mich persönlich einen ähnlich hohen Stellenwert wie Resident Evil 4. Ich erkläre dir aber auch ganz genau, warum. Und zwar war es das Spiel, was mich damals mit meiner jetzigen Frau dem Gaming zusammen und näher gebracht hat.
Ach ja,
Ne?
okay, cool.
Und weil wir haben uns kennengelernt und da war sie auch, ja, ich spiele ja auch. Und ich so, ja, was denn? Kannte ich von meiner Ex-Freundin noch so, ja, Barbies Pferdeabende. Nein, Mann, Resident Evil und so. Ich so, alles klar, ich weiß Bescheid. Und dann haben wir dieses Fünfer gespielt und zwar zu zweit im Koop und wir haben es auch in jeder Version, die uns zur Verfügung stand, nicht nur durchgespielt, wir haben es auf den Plattformen zu 100% beendet, weil uns das sehr viel Spaß gemacht hat.
Klar, natürlich, mit dieser anderen Ausrichtung ist es auf jeden Fall gut, ne? Also auf jeden Fall. Also es ist
Ja.
definitiv kein 6, ne? Kein Resident Evil 6.
Nee.
Und deshalb, es hat auch eigentlich einen relativ hohen Stellenwert noch, ne? Also nicht so hoch wie 4,
Ja.
aber es hat auf jeden Fall in der Fangemeinde wird es jetzt nicht so kritisch gesehen wie Teil 6, ne? Muss man sagen.
Also, das ist richtig. Ich verstehe die Kritikpunkte, die die Menschen haben. Die meisten haben ja die Kritikpunkte, wenn sie es alleine spielen. Ja.
Genau.
Aber gerade mit einem anderen Mitstreiter zusammen, der halt nicht vom Computer gesteuert wird, ist es ein einmaliges Spielerlebnis zu seiner Zeit gewesen.
Genau, ganz genau. Und ja, also der Hauptcharakter ist allerdings nicht mehr Leon, sondern Chris Redfield, ne, den kennen wir, ist ein Bekannter mit der
Steroid Chris.
Steroid Chris, genau, der ist da zum ersten Mal aufgetaucht, der auch gerne Felsbrocken mit der bloßen Faust schlägt. Und
Richtig.
spielt halt in Westafrika diesmal, in einem fiktiven Land, das nennt sich Kijuju. Und ja, genau, weil das in Afrika spielt, ist auch sehr viel Sonne da. Und relativ wenig dunkle Szenen. Das war ja auch so ein bisschen so dann, aha, der Horror soll auch an der Sonne stattfinden. Das war auch, glaube ich, so ein bisschen das von den
Ja.
Entwicklern, glaube ich, das, was gewollt war. So ein bisschen was anderes auch da zu machen.
Das ist halt so der Punkt von, wir gehen jetzt weg vom Labor, wir gehen jetzt weg von isolierten Inseln, wir gehen mit diesen Viren, mit diesen Parasiten, mit denen gehen wir jetzt raus in die Welt. Und
Genau.
das war der Anfang davon. Und gerade
Genau.
Afrika ist so ein großer Kontinent, der sich breit verteilt. Und es ist natürlich logisch zur Schlussfolgerung, dass man dort so einen Ausbruch dann
Ja.
starten kann,
Ja,
der sich
genau.
um die Welt trägt.
Ganz genau. Und das war ja dann auch erstmal ein Grund, warum in dem ersten Trailer und so dann so ein paar Rassismusvorwürfe kamen da ja auf. Ne? So,
Ja.
ja, kann man zum Teil so ein bisschen verstehen, dass da so, weil schon so ein bisschen afrikanische Stereotype teilweise schon so ein bisschen verwendet werden.
Ja.
Aber es ist halt schwierig. Also ich muss sagen, letztendlich war es dann doch
Ich.
unbegründet, meiner Meinung nach.
Also, es hat sich auch niemand beschwert, dass man vorher 2005 die Menschen in einem spanischen Dorf wie im Mittelalter dargestellt
Ja,
hat.
genau,
Ja,
das,
also,
ja,
ich
genau.
meine, es ist immer schwierig, sowas
Ja,
zu sagen. Und man läuft auch immer Gefahr, das Falsche zu sagen.
genau, ganz
Ich
genau.
persönlich in meinem Umfeld kenne jetzt aber niemanden, der da irgendeine Form von Rassismus gesehen hat,
Nee.
sondern eher, es ist realistisch. Es wäre doch viel, viel problematischer gewesen, wenn man die, ich sag jetzt mal mit gewählten Worten, natürlich vorkommenden Menschen durch komplett eine Soldatenarmee mit heller Hautfarbe ersetzt
Ja.
hätte. Das wäre, glaube ich, eher kritisch gewesen. So hat man die Art von Menschen genommen, die Darstellung von Menschen genommen, die halt dort in so einer Region am natürlichsten vorkommen. Das ist für mich persönlich voll in Ordnung. Und
Ja,
ich hab das auch mitbekommen,
ja.
ja.
Ja, genau. Ich sehe das ganz genauso wie du. Es wird ja auch so ein bisschen erklärt, tatsächlich. Ich meine, die Las Plagas haben da ja auch in Spanien, die dann auch wieder mehr oder weniger in so eine mittelalterliche Gesellschaft fast zurückgeworfen. Das Gleiche ist das hier auch mehr oder weniger dann in Teil 5 auch dann in Afrika, ne? Dass die auch wieder zu ihren traditionellen Waffen greifen und so weiter. In einem Teil zumindest, in
Richtig.
einem Teil des Spiels zumindest, ne? Genau. Genau. Aber jetzt nochmal zum Spiel selber. Also wie gesagt, ich finde auch, dass ich das dann nachher relativ, also dass ich das nachher so nicht, meiner Meinung nach auch nicht als rassistisch irgendwie rausgestellt hat oder so, aber die Kritik war halt da am Anfang. Und
Ja.
ja, das Spiel selber ist halt. Wie gesagt, es geht halt mehr, es geht jetzt um diesen Uroboros. Nee, doch, geht's, ne? Das ist auch so ein Virus.
Ja.
Und es ist halt so ein bisschen das Ende der Story um den Wesker, ne? Albert Wesker, der kanonische Bösewicht von Resident Evil eigentlich ist und der da halt auch immer so im
Richtig.
Hintergrund agierte bis jetzt. Also in Teil 1 ist er ja am Ende umgekommen. In Code Veronica war er im Hintergrund da und im Teil 4 auch und jetzt ist er hier sehr im Vordergrund und hat jetzt auch dieses ikonische, ja, fast Matrix-ähnliche Design, ne, mit diesem langen Mantel und der Sonnenbrille und diesen Moves, die er hat und so und der
Richtig,
hat halt diese
richtig.
übernatürlichen Moves durch diesen Virus und so und ja, es ist halt auch so ein bisschen, wird halt auch so gehypt, so als das letzte Gefecht gegen Wesker und das war es dann ja tatsächlich auch. Das hat mich dann auch echt ein bisschen
Ja.
gewundert, muss ich sagen, dass es durchgezogen haben.
Ja. Wobei ich, so wie ich Capcom kenne, ist es nicht das Ende der Fahnenstange. Da kommt
Nee.
vielleicht immer noch mal wieder irgendwer,
Ja,
irgendwas,
natürlich.
irgendein Klon oder
Ja,
so daher.
hat mich auch gewundert, dass sie das bis jetzt tatsächlich noch nicht gemacht haben. Ne? Aber wer weiß,
Ja, richtig.
was in Teil 9 passiert. Das wissen wir ja nicht. Ne?
Ja, nö, wir werden sehen.
Genau.
Was ich aber auch sehr schön finde, ist, dass auch hier wieder. Chris ist ja nicht alleine da, er wird ja begleitet von seiner neuen, ich sag jetzt mal, Kollegin oder seiner Kontaktperson dort, das ist die Sheva.
Genau.
Und zusätzlich zu dieser neuen Person kommen aber auch wieder alte Bekannte zurück, wie eben von dir erwähnt, schon Albert Wesker. Aber Chris ist ja auch auf der Suche nach Jill Valentine. Das ist ja auch
Richtig.
so ein Standardschema von Resident Evil, dass eine Person eigentlich immer oder oft auf der
Ja.
Suche nach einer anderen bereits bekannten
Ja,
Person
Claire
ist.
immer auf der Suche nach Chris, ne? Und
Ja.
Chris auf der Suche nach Claire oder wie auch immer. Irgendwie ist
Ja.
immer irgendwer verschollen oder Jill oder irgendwer ist immer verschollen. Das stimmt.
Richtig. Finde ich schon ganz interessant.
Ja.
Aber ich finde das ganz schön eigentlich, dass sie haben halt natürlich das Charakterdesign sehr stark von allen Figuren verändert im Vergleich zu vorher.
Genau.
Wie schon erwähnt, hier ist Steroid Chris oder
Genau.
auch der Matrix Wesker.
Genau.
Wobei Wesker natürlich schon immer over the top cool mit
Total,
seiner Sonnenbrille war.
sowieso, ja.
Aber auch Jill sieht ja gar nicht so aus, wie man Jill jetzt
Nee,
kennt.
genau, ganz genau. Diesem hautengen Anzug,
Zumindest
ja, genau.
nicht im
Ja,
Hauptspiel.
genau.
Wir können ja auch gleich nochmal über die DLC-Episoden sprechen, weil da sieht Jill eher wieder klassischer aus,
Ganz
finde ich.
genau. Da gibt ja zwei DLC-Episoden, glaube ich, ne? Die sind ja
Richtig.
beide in der Neuveröffentlichung, die dann ja für die PS4, glaube ich, 2016, 2019 dann für die Switch erschienen sind. Ne? Ich glaube, am
Das.
19.10.19 sind die für die Switch, ist das für die Switch erschienen, zusammen mit Teil 6.
Ja,
Und in
genau.
dieser Version sind die DLCs auch alle dabei direkt. Ne?
Ja, das sind diese Gold-Versionen, die
Genau.
Capcom da dann immer veröffentlicht.
Genau.
Und da sind die mit drin. Und ich finde, gerade in diesen DLC-Episoden kommt halt wieder dieser atmosphärische Horror auch wieder zurück. Das heißt,
Ja,
man ist hier
genau.
mit Chris und Jill wieder in so einem alten Herrenhaus unterwegs. Und da kommt es so ein bisschen zu der Vorgeschichte von Resident Evil 5, wenn ich mich nicht täusche,
Genau.
wie denn dann Jill verschwindet und warum
Richtig.
Chris sie dann auch sucht.
Genau.
Und das war schon wieder sehr, sehr
Auf jeden
atmosphärisch.
Fall, das war dann in einem, wie gesagt, wie du auch sagst, in einem Herrenhaus, das dem Spencer-Menschen auch sehr nachempfunden ist. Und die suchen ja auch den Spencer, glaube ich, ne, der letzte von Umbrella, der noch da
Ja,
ist. Und
genau.
genau. Und da kommen ja auch ganz neue Gegner, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die haben diesen Buckel da, diesen riesen Buckel da mit den, haben auch so Sensen, glaube ich, ne?
Oh, ja.
Genau, und die, und
Ich komme nicht auf
ich
den
komme
Namen,
auch
ne.
gerade nicht auf den Namen, aber die sind da sehr prominent. Und das ist dann halt wirklich wieder so klassisches Resident Evil. Auch wieder Koop, aber klassisch dann. Ne? Ganz genau. Man muss halt
Hat mir auch Spaß gemacht.
definitiv, also gerade die Episode, gerade, ich glaube, Lost in Nightmares heißt die, glaube ich. Ne? Glaube ich, das.
Genau,
Genau.
genau. Ja, es gibt ja die zwei, in Albträumen verloren und das andere ist die verzweifelte Flucht.
Genau, das ist dann wieder mehr Action allerdings. Die ist wieder sehr, sehr,
Richtig,
sehr,
ja.
sehr actionorientiert und die spielt dann auch wieder in Afrika. Ne? Genau,
Genau.
ganz genau. Und ja, so also wie gesagt, also ich fand es auch damals auch ein gutes Spiel. Ich fand auch irgendwie diesen Showdown mit Wesker da in dem Vulkan halt super over the top, ne? Aber musste ja irgendwie sein. Und ja, da haben sie dann
Das
halt,
bringt mich,
ja,
ja,
nee, nee,
Entschuldigung.
was wolltest du sagen? Sorry.
Ja, ich wollte nur sagen, dass genau dieses Over-the-Top-Action bringt mich wieder zu dem Punkt, den ich bei Resident Evil 4 schon
Ja.
angesprochen habe, dass das Ganze eigentlich so ein satirisches Blickrichtung von den Capcom-Entwicklern, von den Japanern auf amerikanische Actionfilme machen, weil es ist das, was man von einem Rambo erwarten
Ja.
würde, dass er einfach gegen diesen Felsblock boxt, damit der aus dem Weg
Ja,
geht.
genau. Mit einem Quicktime-Event muss man dazu sagen, ne?
Richtig,
Ja,
richtig.
genau.
Und das Schöne ist, es wird ja auch später wieder aufgegriffen, wenn dann Chris in späteren Teilen vorkommt und dann wird er sogar angesprochen: You are so boulder punching
Ja,
Chris, I
genau.
heard from.
Ja, genau. Ich glaube, mit 9 ist das, oder? Das sind 9?
Ich meine, im 8.
Im
wird
8
er auf
meine ich
jeden
ja.
Fall
Im
so
8, ja, im Village.
angesprochen.
8 meine ich ja. Village, ja, genau.
Und ich weiß gar nicht, ob es im 6. auch thematisiert wird. Ich meine aber, da wird es auch nochmal
Das kann gut sein.
aufgegriffen. Also.
Es ist ja auch schon Meme geworden, eigentlich, ne? Mit dem, mit
Ja,
dem, mit dem,
absolut.
ne? Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass der Wesker noch nicht endgültig tot ist. Die bringen den auch irgendwann 100 Pro zurück. Das ist
Ja.
bei solchen Bösewichten ist das irgendwie immer so. Gerade bei Resident Evil ist das mit Sicherheit irgendein Klon oder irgendwas. Oder er wird irgendwie, ein Stück DNA wird von ihm noch geborgen und wieder zurück. Also hat mich, wie gesagt, gewundert, dass sie es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Aber wer weiß, ne? Also ich meine, andere Serien sind ja schon wesentlich schneller. Ich meine, wenn man jetzt so Fighting Game Serien sieht, bei Tekken, der Heihachi, der ist schon dreimal gestorben oder so, und der kommt immer direkt beim nächsten Mal, ist er direkt wieder dabei. Und
Ja,
ne, deshalb, also da habe ich keinen Zweifel, dass da irgendwas noch kommt, was den Wesker angeht.
ich glaube, das ist aber auch stark bedingt durch das Zielpublikum, sage ich mal, weil das ist jetzt meine persönliche Meinung, sehe ich ähnlich wie bei einem Film
Ja.
auch. Man hat da Figuren und vor allem einen Antagonisten erschaffen und die Personen, die dieses Franchise lieben, mögen, dem leidenschaftlich nachgehen, wollen auch genau das und diese wieder haben.
Definitiv.
Wenn wir jetzt mal zu den vorhin erwähnten Reihen Zelda und Mario zurückgehen, für die Leute ist es einfach kein Zelda und es ist kein Mario, wenn es nicht um Ganondorf oder um Bowser geht.
Genau.
Und Nintendo hat es oft genug versucht. Diese Sachen kommen einfach besser an und deswegen kann ich verstehen, wenn Capcom immer wieder Mittel und Wege, die an Absurdität nicht zu überbieten sind, finden, um einen Wesker wiederzubeleben, weil ich habe auch kein Problem mit. Es passt dazu.
Nee, eben,
Es passt
ja,
hier rein
total.
und dann komme ich damit voll klar, wenn der in der Lava verschwunden ist und irgendeine, keine Ahnung, Neo-Umbrella oder was auch immer es dann gibt, den dann wieder hergezüchtet oder geklont hat, ne?
Genau.
Das ist ja auch nichts Neues im Resident Evil
Eben, ganz
Franchise.
genau. Und ich glaube, du bist auch genau wie ich, bei der Lore immer voll dabei. So, ne? Also ich bin immer, egal wie absurd es ist, ich bin immer voll dabei. So ist es bei mir
Ja,
zumindest.
das ist ja auch das Schöne,
Ja.
weil das macht das Ganze einfach zu einem Unterhaltungsding.
Genau.
Also, ich kann jetzt auch bei einem Call of Duty, wenn ich jetzt ein Modern Warfare spiele, was so realistisch wie möglich ist, ich weiß nicht, da komme ich mir immer komisch vor, wenn ich da andere Menschen abballer oder sonst irgendwas. Aber da, das ist einfach so absurd und übertrieben inszeniert, das ist einfach nur Unterhaltung.
Genau.
Ja?
Ganz genau. Ganz genau, finde ich, sehe ich, bin ich da voll bei dir. Und wenn wir da jetzt die Kurve kriegen wollen zum sechsten Teil Unterhaltung, da haben sie es dann vielleicht ein bisschen zu gut gemeint in Teil 6.
Ja, da haben sie jetzt versucht, alles zu
Ja,
kombinieren,
ja.
was der letzten Jahre zusammenkam.
Ja.
Sie haben hier versucht, Action, pure Horrorelemente, Action mit Horror,
Ja.
Online-Spiel,
Ja.
Koop-Gameplay, freischaltbare Sachen und diese Gacha-Kapseln aus Japan mit einzubinden. Die haben alles in einen Topf geschmissen und gehofft, dass was Gutes bei
Ja,
rauskommt.
genau, das ist wirklich wahr. Es wirkt teilweise wie so ein bisschen, also Teil 6 wirkt so ein bisschen wie, wir wollten ein bisschen zu viel. So, wir wussten aber nicht so ganz, wo wir hinwollen, irgendwie. Ne, so, wir
Ja, vor
müssen
allem merkst du
möglichst,
halt auch.
sorry, was wolltest du sagen,
Ja, alles gut. Ja, ich wollte nur sagen, du merkst es halt,
ja?
zwischen Resident Evil 4 und Resident Evil 5 waren halt einfach 4 Jahre und zwischen Resident Evil 5 und Resident Evil 6 dann halt eben nur 2 Jahre, weil das eine, okay, es sind doch 3 Jahre, aber Oktober 2012 kam das dann schon raus. Das ist relativ schnell.
Relativ schnell, ja, genau. Und da merkt man aber auch, dass sie da versucht haben, da auch noch so diese Call of Duty Crowd so ein bisschen abzugreifen, ne, mit dem Szenario von Chris zum Beispiel. Weil das war ja da alles sehr populär zu dem Zeitpunkt. Das war ja wirklich doch diese Zeit, so ein bisschen, japanische Spiele sind so ein bisschen in den Hintergrund geraten und die Spieler wollen da unbedingt mehr Action, unbedingt mehr Realismus rein haben und mehr von allem irgendwie. Ne? Und deshalb haben sie jetzt hier bei Teil 6 halt versucht, alles rein zu pressen, was geht irgendwie.
Ich meine, man muss ihnen ja auch zugutehalten, auch hier haben sie wieder versucht, was Neues auszuprobieren, was zu testen, ob das funktionieren kann, weil sie haben das genommen, was Resident Evil 5 ausgemacht hat. Das heißt, diesen Koop-Modus. Zwei Leute spielen zwei verschiedene Figuren. Was sie aber jetzt gemacht haben zusätzlich ist, sie haben so viele Figuren wie möglich in ein Spiel reinpacken wollen und haben dann statt einer Kampagne 4 Kampagnen gemacht.
Ganz genau.
Und so kann man in jeder Kampagne dann immer zwei Personen spielen. Und das Besondere an der Stelle ist, dass sich die Wege der Episoden innerhalb der Story, weil jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo dieser Virus global ausgebrochen ist. Das geht von
Genau.
China über Amerika in Westeuropa, Osteuropa.
Osteuropa,
Es ist überall kein Halten mehr. Und diese 4 Storys, jeder verfolgt sein eigenes Ziel. Leon hat wieder was mit dem Präsidenten zu tun. Chris trauert um seine alten Kameraden und so ein Kram.
Genau.
Aber an gewissen Stellen kreuzen sich eben die Storylines. Und das Schöne ist, oder das Interessante damals war, du konntest über die Online-Funktion sagen, hey, schalte mir jetzt live andere Spieler dazu, die an derselben Stelle im Spiel sind. Und man hat das wirklich zu viert online gespielt und nicht zu zweit und dann noch zwei Computer-Player, sage ich mal. Und das war ein ganz, ganz interessanter Ansatzpunkt, diesen Online-Aspekt noch weiter voranzutreiben.
Ja, genau. Genauso das, genauso wie du sagst, es sind 4 Kampagnen. Also ursprünglich, also 3 plus die 4., die musste man freischalten. Die kam erst, wenn man alle die ersten 3 durchgespielt hat.
Richtig.
Ich weiß nicht, ob ich, aber ich glaube, in den späteren Releases war die 4., also die von Ada, die war schon direkt freigeschaltet, glaube ich, ne? Glaube ich.
Ja, und
Ne?
aber sie
Genau.
fügt sich halt auch direkt nahtlos in die Storys mit ein.
Ganz genau.
Auch
Und
wenn
wir haben
sie
halt hier.
im Original-Release später kam.
Ganz genau. Genau, es fügt sich ein, wie du auch schon sagtest, die Kampagnen laufen ja auch streckenweise parallel. Und wenn man die Kampagnen nacheinander spielt, macht das auch gar nicht so viel Sinn irgendwie. Weil das wird da, es gibt, glaube ich,
Ja.
es gibt, glaube ich, eine Reihenfolge, wie man die spielen kann, damit es chronologisch auch alles stimmt. Glaube ich, ne?
Ja, vor allem, damit es halt auch storytechnisch mehr Sinn ergibt, weil wenn diese Figuren aufeinandertreffen, gibt es ja entsprechende Zwischensequenzen und die eine
Genau.
Person erzählt der anderen Person was. Und wenn man das dann kreuz und quer spielt, dann greift man Informationen vor, die man vielleicht in der anderen Kampagne erst noch bekommen würde. Und das trübt das Ganze so ein bisschen. Also da hätte man die Spieler vielleicht ein bisschen besser durchführen können. Ich verstehe aber auch, dass man den Spielern die Wahl lassen wollte. Nimmt man jetzt eher die Leon-Kampagne, die ja dann doch eher so Resident Evil 4-Gameplay hat und mehr Horrorelemente gerade am Anfang zu bieten hat, oder
Genau.
nimmt man halt erst die Chris-Kampagne, wo es halt wirklich um riesengroße sogenannte BOWs geht, also diese Bionic Organic Weapons,
Genau.
die da bekämpfen wollen. Oder ob man halt mit den anderen Figuren spielt, die dann wieder dieses bekannte Resident Evil 2-3-Schema haben, das Mr. X, das so eine persistente Monsterfigur hinter einem her ist. Ja. Also sie unterscheiden sich
Genau, also
schon sehr stark
genau.
von ihrem Gameplay.
Das stimmt. Wie du sagst, Leon ist da in so einer Stadt unterwegs, die von Zombies Zombie-Ausbruch, also ein Anruf Ausbruch von einem Zombie-Virus gibt. Der Chris und sein Partner, die sind halt in so einen Krieg in Osteuropa verwickelt. Und dann haben wir halt noch den Jake Muller. Das ist halt der Sohn von Wesker. Der dann auf der Flucht ist vor so einem unkaputtbaren, typisch so ein Mr. X Nemesis-ähnlichen Monster. Ne? Und
Richtig.
insgesamt ist das Spiel halt wirklich sehr umfangreich. Also es ist, glaube ich, das umfangreichste Spiel von allen, glaube ich, auch was die Spieldauer angeht, glaube ich. Wüsste
Ja,
ich jetzt nicht,
ja.
welches noch länger ist. Was mir auch sehr, sehr im Gedächtnis geblieben ist, der letzte Boss, wie viele Formen der hat, also der Oberbösewicht, dieser Simmons, der hat so
Ja.
unfassbar viele Formen. Das ist schon fast wie in einem japanischen Rollenspiel, wie viele Formen der hat. Also
Ja.
der mutiert dann irgendwann zu einem T-Rex, zu einer Riesenfliege und keine Ahnung, was da alles noch kommt. Und dann dazwischen immer komische, was wird auch in Erinnerung geblieben ist, sind diese komischen Quicktime-Events, die man dann irgendwie, Leon muss am Ende da irgendwie so eine Leiter hochsteigen und da gibt es dann irgendwie ein Quicktime-Event für dieses Besteigen der Leiter irgendwie. Das fand ich irgendwie sehr seltsam, auch irgendwie so ganz komisch, irgendwie so, als ob die da irgendwie unbedingt dann noch irgendwie sowas da einbauen wollten, keine Ahnung. Also ja, genau, das ist mir da auch irgendwie sehr in Erinnerung geblieben. Was nicht so in Erinnerung bleibt tatsächlich, sind die Gegner, finde ich. Die finde ich sehr,
Ja.
größtenteils irgendwie nicht so den Riesenbrüller, muss ich
Nee,
sagen.
die sind flach. Also
Ja,
die
ja,
Bossgegner, klar,
ja,
die
ja.
sind over the top, aber die ganz normalen Gegner, das ist einfach fast schon nur Kanonenfutter. Ne? Da ist jetzt nichts Besonderes dabei, wo ich sage, oh, da habe ich aber irgendein bestimmtes Erlebnis. Das sind halt einfach infizierte Menschen. Je nach Gebiet, wo man unterwegs ist, ist es jetzt in Ostasien oder Osteuropa oder in den USA, und die rasten halt einfach aus und drehen dann hohl.
Genau, und da gibt's ja
Und
diese Javos, das heißen die ja, dass die haben ja so insektenartige Merkmale und die mutieren dann auch je nachdem, wo man sie dann, glaube ich, beschießt, glaube ich, kann dann noch der Kopf oder keine Ahnung was mutieren, dann können die auf einmal fliegen oder bekommen können Säure spucken oder irgendwas. Das Spiel hat auf jeden Fall seine Highlights, also ich finde zum Beispiel diese Szene mit Chris, wo man da von dieser Schlange da diese unsichtbare Schlange da verfolgt wird durch diese chinesische Großstadt da, das durch diese
Ja.
Gebäudeschluchten, finde ich super, diese Szene zum Beispiel. Auch den letzten Boss von Chris finde ich ganz cool. Ada ist super. Also Ada zum Beispiel finde ich das beste Ada-Design in der ganzen Serie bis jetzt, meiner Meinung nach. Finde ich super.
Ja, vor allem erfährt man auch ein bisschen zur
Ja,
Background-Story
genau.
von Ada endlich
Ja,
mal.
genau, ganz genau. Und das ist auch ein ziemlich großer Punkt in der Story, wie sie halt da mit reinspielt und so weiter,
Ja.
ne? Ganz genau.
Ich finde auch in der Ada-Sektion kommt auch so ein bisschen wieder dieses alte Klaustrophobische zu tragen, weil sie ja teilweise auch so auf einem Schiff unterwegs ist und so.
U-Boot, ne?
Das, ja, U-Boot, genau. Und das ist dann schon wieder so ein bisschen ruhiger und gesetzter, aber trotzdem immer noch, es ist einfach die Spitze des Action-Eisberges, was Capcom da abgefeuert hat.
Ganz genau, ganz genau. Wie siehst du das insgesamt in der Serie? Wie gefällt dir das Spiel insgesamt? Es wird ja sehr kritisch gesehen insgesamt.
Ja, ich bin da sehr, sehr geteilter Meinung, weil auch dieses Spiel habe ich gemeinsam mit meiner Frau intensiv im Koop-Modus erlebt und auch das für nahezu jede Konsole, auf der es veröffentlicht war, gespielt.
Ja,
Aber hier hatten wir weitaus weniger die Motivation, das dann auch zu 100% zu machen. Und ich finde, man merkt das halt auch, wenn man sich zum Beispiel diese Zusatzinhalte anschaut, die es bei dem Spiel gab. Das sind ja alles so klassische Deathmatches, jeder gegen jeden und
Genau.
besiege so viele Monster wie möglich. Da hat man dann wirklich gesagt, pfeife auf den kompletten Horror,
Ja.
es ist einfach nur hier nonstop
Ja,
Adrenalin.
genau, ganz genau. Also
Also,
ich,
ich will, ja.
also mir geht's da sehr ähnlich wie wie es dir geht. Ich habe das Spiel auch mehrmals durchgespielt, dann auch dann zuerst auf der PS3, danach habe ich es dann auch noch mal für die PS4 geholt und da habe ich dann auch noch mal durchgespielt. Also ich bin da auch der Meinung, es ist okay, aber längst nicht das, was es sein sollte und irgendwie ist es auch an einigen Stellen sehr unausgegoren. Ne? Und deshalb ist da so ein bisschen. Ich meine, manche Charaktere hat man dann später auch gar nicht mehr wiedergesehen. Den Jack Muller, der ist ja bis jetzt auch verschollen zum Beispiel. Ne?
Ja, leider, weil ich sag mal, sie haben schon Figuren eingeführt, auch die Potenzial hatten, ne?
Genau.
Was man aber sagen muss, und wenn das jetzt die Zuhörer interessiert hat oder neugierig gemacht hat, die Spiele sind nämlich gerade alle im Angebot.
Ah, auch wegen 30
Weil
Jahre wahrscheinlich, ne?
vermutlich, die kosten nämlich alle nur um den 10er, 10 Euro. Und ich habe mir nämlich in Vorbereitung auf den Podcast vorhin auch nochmal so Testbenchmarks angeguckt. Es gibt keine offiziell veröffentlichten speziellen Switch 2-Updates, weil das sind ja Switch 1-Spiele, muss man sagen. Aber sie laufen auf der Switch 2 alle hervorragend, hervorragend flüssig. Sie sehen immer noch gut aus, sie sind immer noch top spielbar. Und bei einem 10er.
Kann man
Hätte ich mir wahrscheinlich die Teile noch mal
ja,
holen.
kann man eigentlich wirklich nichts falsch machen. Da muss man schon sagen. Also da klar, 4 ist wahrscheinlich dann immer noch so der beste von den dreien, aber auch mit 5 und 6 kann man, also um die Serie komplett zu spielen, sollte man sie dann auch mal auch die beiden anderen da mal gespielt haben. Ne?
Ich hoffe beim Vierer halt sehr stark, dass die Gerüchte sich bewahrheiten und dass das Remake vom vierten Teil auch nativ auf die Switch 2 kommt. Bei Resident Evil 5, das Remake, das hat sich ja jetzt, Stand jetzt nicht bestätigt.
Genau, okay,
Also zumindest laut den letzten Infos, die ich wahrgenommen habe. Da hat es geheißen, dass es bei Capcom keinerlei grünes Licht für Resident Evil 5 Remake bisher gegeben
Bisher,
hat.
ja, genau. Wo wir dann jetzt auch schon hier zum, wir können ja jetzt schon mal zum Fazit zu den drei Spielen damit dann auch kommen, ne? Wie siehst du das? Also 4 hat das tolle Remake bekommen, aber 5 und 6, denkst du, dass die ein Remake bekommen werden oder können die durch ein Remake nochmal verbessert werden?
Also verbessern ist, wenn man die Spiele ähnlich angeht wie Resident Evil 4, dann könnte man tatsächlich die Schwächen, die vor allem Resident Evil 6 ausgemacht haben, sicherlich noch ausschmerzen, weil man hat ja beim Resident Evil 4 Remake gesehen, dass sie komplett neue Levelabschnitte gebaut haben, Level verändert haben. Und wenn man da beim 6er an das Pacing der Stories ein bisschen rangeht und die ein bisschen dynamischer und anders da gestaltet, dann kann das es schon verbessern. Und ich freue mich eigentlich auf ein Remake, vor allem vom fünften Teil würde ich mich drüber freuen, weil dann erlebe ich es nochmal
Ja,
zusammen.
nochmal mit der Frau, ne?
Vielleicht ist mein Junior dann auch alt genug,
Ja.
damit ich es mit ihm zusammen
Ja,
erleben
siehst du,
kann.
vielleicht. Wär dann auch eine Möglichkeit. Ich meine,
Also,
ja klar, also kann ja noch ein paar Jahre dauern, bis es kommt, ne?
ich stehe dem offen gegenüber und ich finde, man merkt halt auch, du kannst die Spiele. Viele davon auch ohne große Vorkenntnisse genießen. Man kann in Resident Evil 4 wunderbar spielen, ohne 1, 2 und 3 zu
Ja,
kennen.
klar.
Klar, man weiß nicht, wer Ada ist, aber Leon kennt Ada scheinbar. Okay, das sind Dinge, die kriegt man irgendwie noch raus und mit. Es lässt sich aber wunderbar spielen. Und gerade die vorhin von mir angesprochene Aufteilung der Trilogien, das heißt die Horror-Trilogie, die Action-Trilogie und jetzt dann die First-Person-Trilogie, nenne ich es mal, da haben die schon ihre Daseinsberechtigung. Und das sind alles wunderbare Spiele, die Spaß machen. Und ich bereue es nicht, eins von den Spielen gespielt zu haben und ich bereue es auch nicht, die Spiele mehrfach gekauft zu haben.
Ich auch nicht. Also ich bin da auch einer, der gerne so ein Double Dip oder Triple Dip oder je nachdem, keine Ahnung, was macht. Also da kann ich mich auch überhaupt nicht von frei sprechen, dass es immer mal wieder passiert. Nicht, aber auch gerade bei Resident Evil irgendwie hat man die dann irgendwie, huch, da ist ja noch, huch, da habe ich es ja nochmal gekauft, huch, da habe ich es ja nochmal im Regal stehen. Wo kommt das denn auf einmal her? Ne?
Verflixt, ja.
Verflixt, da ist es schon wieder.
Und
Ja.
es gibt allerdings eine Gameplay-Erfahrung, die habe ich nicht gemacht, die würde ich echt gern nochmal irgendwie nachholen.
Ja.
Und das ist Resident Evil 4 mit dem Kettensägen-Controller, den sie
Ja,
damals rausgebracht haben
stimmt.
zu
Richtig,
spielen.
den haben wir gar nicht erwähnt. Den gab es für den
Ja.
GameCube gab es den, ne, oder?
Richtig, richtig. Und der sah so ultra
Ja,
unbequem
total.
aus, aber es war auch wieder so absurd und so cool. Den musste man eigentlich haben. Und wenn ich halt jetzt sehe, zusammen mit Resident Evil Requiem gibt es ja auch einen neuen Switch 2 Pro Controller im Resident Evil 9 Design. Ja, es sieht halt aus wie ein Switch Pro Controller, steht Resident Evil drauf, kostet dann 10 Euro
Ja.
mehr, kommt auch am selben Tag raus. Aber ich glaube, dieses Spielerlebnis gerade mit so diesem Kettensägen-Controller, das muss schon was Einmaliges
Auf
gewesen
jeden Fall, ich
sein
meine,
damals.
das war ja auch damals die Zeit von diesen überhaupt diesen ganzen absurden Controller, die es da gab. Das
Ja,
kannst du ja heute gar
ja,
nicht,
ja.
kannst du heute gar nicht mehr machen, leider sowas. Da gab's, ich habe auch von Dragon Quest zum Beispiel habe ich so einen Slime-Controller. Ich weiß bis heute nicht, wie man, ich
Ja.
weiß bis heute nicht, wie man den halten soll, richtig. Aber es ist
Ja,
irgendwie cool.
ja.
Also es ist
Ja.
unglaublich unpraktisch, damit zu spielen, glaube ich. Aber es ist einfach irgendwie cool. Ne? Deshalb, ja. Aber sowas
Deswegen.
kann es heute, glaube ich, nicht mehr geben. Dafür sind auch die Controller viel zu
Nee.
teuer.
Ich bin einfach mal gespannt, was da noch alles kommt.
Ja.
Potenzial ist ja weiterhin da. Und die Zahlen gerade der letzten Resident Evil-Teile geben Capcom ja auf Recht,
Ja.
dass man sich wieder auf dem richtigen Weg bewegt.
Definitiv.
Aber ich denke, diesen Teil der Trilogie, den könnten wir dann in einem Podcast behandeln, wenn dann auch wirklich der letzte Teil dieser Trilogie, wenn sie denn zusammenhängen werden, separat behandeln.
Genau, da
Ne?
werden wir dann auf jeden Fall bestimmt demnächst nochmal drüber sprechen. Also ich glaube, der nächste Resident Evil Franchise Podcast, der wird relativ zeitnah noch erscheinen, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Ne?
Wir haben ja auch für den einen oder anderen, der es noch nicht gelesen hat, jetzt die Vorschau für das neue Resident Evil auf unserer Seite.
Genau.
Also, wer sich dafür interessiert, gern mal
Auf jeden
reinlesen.
Fall, schöner Artikel auf jeden Fall und macht mich auch sehr, sehr, also ich bin auch super neugierig auf das Spiel. Auch jetzt ich habe auch jetzt, ich muss auch sagen, ich bin
Ja.
jetzt auch beim Media Blackout. Ich muss mich beherrschen, nicht mehr zu viel Gameplay zu gucken und so weiter. Ich will mir da nicht, ne,
Ja.
also irgendwie will ich mir,
Verstehe
ne,
ich.
also ich will da irgendwie blind rangehen.
Also, ich habe das bei Resident Evil immer so gehandhabt, ich bin ja auch so ein kleiner Schisshase. Ja? Und je älter man wird, desto besser wird das nicht, sage ich mal. Und ich mache das immer so, ich gucke mir immer so einen ersten groben Abschnitt an, wo es ums Gameplay geht. Das heißt zum Beispiel Resident Evil, den Abschnitt 4, den Abschnitt, bis es heißt, hey, sind die alle beim Bingo? Und dann weiß ich schon, okay, so fängt das Spiel an. Auf das Setting kann ich mich einlassen. Und der Rest ergibt sich dann im Laufe des Spiels. Und es ist für mich viel
Ja,
angenehmer.
ich bin auch so total gespannt, wie sie jetzt Leon und Grace da, wie sich das kombiniert, das Gameplay und so. Da bin ich echt
Ja.
mal sehr gespannt, auch weil Leons Moves da ja sehr, sehr abgefahren auch teilweise sind, also mit der Kettensäge und so. Das ist schon
Ja.
ordentlich. Also da bin ich mal echt, echt gespannt, wie das alles funktioniert. Ne?
Also ich würde als abschließendes Fazit einfach nur jedem raten, der sie nicht kennt, schaut euch die Spiele
Ja.
an, weil wenn ich überlege, wir haben ja noch nicht mal über den Hello Stranger, den
Genau.
tollen Händler
Ja,
von Resident Evil 4
stimmt, den haben wir
gesprochen.
gar nicht erwähnt.
Das ist
Ja, genau.
eine der beliebtesten Figuren, haben wir nicht mal
Ja.
angerissen. Diese Spiele bieten so viel mehr und so viel
Ja.
Potenzial. Wenn ihr ansatzweise was mit Resident Evil und mit Actionspielen anfangen könnt oder auch auf gute Couch-Koop-Action vor allem steht, gönnt euch die Spiele.
Auf jeden Fall. Und was wir auch noch gar nicht besprochen haben, bei Resident Evil 6, das Logo aufpassen, wie man das sieht. Da gab es ja auch am Anfang. Also, ja. wenn man es einmal gelesen hat, you can't unsee it. So.
Es ist ähnlich wie, dass Enten immer nur Hundemasken tragen. Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht sehen.
Ganz genau.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja. Ganz genau. Ganz genau. Und ja, also wie gesagt, guckt euch die Spiele an und als Vorbereitung auf Teil 9 auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Gerade wenn es jetzt, gerade auch im Angebot ist. Ne?
Ja, und vor allem um die Person des Leon S. Kennedy besser kennenzulernen und wenn man es nicht kennt, zu verstehen, warum es ein Fanliebling ist.
Ja, genau.
Weil er ist es zu Recht.
Ja, und ich meine, er war damals schon hot. Also in Teil 4 ist er schon hot. Ne? Und jetzt sind Teil 9 auch wieder Hot Uncle und so. Kann ich voll nachvollziehen. So. Und genau. Und ist so ein bisschen so ein Man-Crush. Ne? So kann man schon sagen. So, ja.
Ich glaube, ich könnte noch Stunden über diese Spiele
reden. Auf jeden Fall, ich auch. Wir können ja noch mal einen Podcast dazu aufnehmen, sonst.
Jederzeit gerne.
Vielleicht ergibt sich das ja, wenn jetzt Teil 4 wirklich noch, also das Remake von 4 wirklich noch mal auf der Switch 2 landet, da kann man ja auch noch mal gucken. Ne?
Wäre ich sofort dabei.
Ja, ich auch. Ne? Klar. Auf jeden Fall. Und damit kommen wir aber jetzt zum Ende und zu unserer letzten berühmten Kategorie, was wir letzte Woche gespielt haben. Kim, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, ich habe mich hauptsächlich in meine Retro-Ecke reingezogen.
Ja, cool.
Ich habe vorrangig Diddy Kong Racing vom N64 gespielt.
Ja, cool. Auf dem N64 oder?
Auf dem N64, auch, ja.
Cool.
Das gibt's ja nicht im Switch Online, soweit ich weiß.
Noch nicht, glaube ich.
Und ich habe zum Glück noch meine Originalkonsole hier stehen. Gibt ja zum Glück immer noch so Leute, die bereit waren, original eingeschweißte Controller bei sich zu Hause zu behalten, damit man die nutzen kann. Weil ich gebe es ehrlich zu, ich spiele ein N64, spiele ich nicht mit einem anderen Controller. Ich brauche die C-Knöpfe, ich brauche diesen einen Stick. Es funktioniert für mich anders dann nicht. Und das zweite Spiel ist nämlich auch auf dem N64. Wir hatten ja vorhin, hatte ich noch drüber geredet. Aber nein, ich habe natürlich Banjo-Kazooie gespielt.
Ah ja, cool.
Meine Tochter, die ist jetzt 8 Jahre und die spielen auch gerne Donkey Kong Bonanza und so Spiele. Und da wir Ende letztes Jahr viel Yooka-Replay-Lee gespielt haben, war dann ist auch mal an der Zeit, Banjo-Kazooie mal wieder auszukramen und meinen Kids das zu zeigen, was diese Spiele einfach so toll macht.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall gut, der Generation, der neu, also der jungen Generation, das auf jeden Fall nochmal zu zeigen, weil ich glaube, da ist halt, also auch um auch zu erkennen, warum einige Spiele so sind, wie sie heute sind, ne?
Ja, natürlich. Ich meine, viele dieser Klassiker haben halt dafür gesorgt, dass Spiele heute so sind, wie sie sind. Man kann von Resident Evil 4 auch sagen, dass es ein zeitloser Klassiker ist, der halt einfach super viel beeinflusst hat. Das ist so.
Genau, ganz genau.
Ja. Ganz. Aber was hast du denn gespielt?
Ja, ich hab zwei Spiele gespielt. Ich habe einmal Stellar Blade gespielt. Das ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich habe 2023 ist rausgekommen. Und ich denke mal, du kennst das Spiel oder hast auch gespielt?
Das kenne ich. Ich habe es nicht gespielt. Das ist leider nicht meine Art von Spiel, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kenne es auf jeden Fall.
Ah, okay, ja, cool. Also es ist ein Actionspiel, hauptsächlich ein bisschen Souls-like. Es ist halt aus es ist halt auch so ein bisschen aus mehreren Versatzstücken zusammengesetzt und ist ein koreanisches Spiel und der Hauptfokus liegt bei der Diskussion immer sehr auf dem Hauptcharakter, auf der Eve. Kann ich verstehen, mit ihren sehr deutlichen Reizen, aber ich finde, das Spiel hat das überhaupt nicht nötig, weil das Spiel ist wirklich sehr gut, tolle Szenarien, super coole Bossgegner, interessante Gegner auch, interessantes Gameplay und es macht richtig viel Spaß. Also finde ich so ein bisschen schade, dass da die Reize der Hauptdarstellerin so ein bisschen das Ganze irgendwie überschatten. So. Finde ich ein bisschen schade, weil das Spiel gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin bin schon relativ weit, glaube ich. Über die Hälfte, glaube ich, habe ich jetzt schon. Ist auch so ungefähr 20 Stunden lang, denke ich mir mal. Und es ist klar, an welchen Spielen sich orientiert. Auch hier so Nier Automata und so ist definitiv ein Inspirationspunkt. Aber es ist schon ein bisschen auch was Eigenständiges und gefällt mir wirklich gut. Und das andere Spiel, was ich gespielt habe, das ist das neue Spiel von Suda51, das Romeo is a Dead Man, habe ich gespielt. Das ist ja auch
gar nichts.
Das ist letzte Woche rausgekommen von, aber Suda51 sagt dir was.
Der natürlich.
Ruhig, ja. Suda, ne? Und es ist sein neuestes Spiel und es ist halt typisches Suda-Spiel, es ist mega abgefahren. Von der Story her, du hast unterschiedliche Grafikstile da drin. Mal sind die Zwischensequenzen in Comic, als Comic dargestellt mit Sprechblasen. Dann auf einmal sind richtige normale Zwischensequenzen. Dann auf einmal bist du auf dem Raumschiff unterwegs, was so die Basis ist. Das ist dann in so einer 2D-Pixel-Grafik dargestellt. Und es verbindet unglaublich viele Grafikstile und auch Referenzen auf ältere Titel von ihm und super lustig, wie es für ihn gehört und super blutig auch und auch sehr viel Action halt und es gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht und es hat ein paar Macken auf jeden Fall, finde ich auch. Also die kann ich definitiv, deshalb kann ich auch so verstehen, dass da so einige Tests so bei einer 7 gelandet sind und so oder sogar bei einer 6 oder so. Aber es ist
halt also immer speziell, ne?
Ja, genau. Es ist halt ein sehr spezielles Spiel. Man muss sich schon darauf einstellen. Es ist jetzt nicht für jedermann. Aber bei mir ist es echt immer so, je abgefahrener, desto besser. Da mache ich auch voll mit. Deshalb bin ich da auch voll dabei.
Ich habe da gerade mal nebenbei so ein bisschen geguckt, was das so ist, wie das so aussieht. Es gibt bei Amazon sogar eine Spielanleitung für die vollständigen Schritte, um jeden Aspekt des Spiels zu meistern, für 20 Euro zu kaufen.
Das ist sensationell. Ach, tatsächlich. Sensationell. Das sind diese komischen Fächer mit KI erstellt oder so. Die haben ja da oft so komische Guides da. Ja.
Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich kenne ja die Suda-Spiele noch von GameCube-Zeiten. Da waren die ja schon sehr abgedreht.
Genau, so No More Heroes
und so. Werde ich mir mal angucken.
Oder hier, Killer 7.
Killer 7.
Genau.
Ja. Genau. Waren das nicht auch die Spiele von diesen Capcom 5?
Ja,
Resident Evil
genau.
4 Bestandteil
ja.
von waren?
Ja,
ne?
Ja genau. Ganz genau. Da war der Publisher, glaube ich, dann auch Capcom. Also mein Lieblings-Suda-Spiel ist Shadows of the Damned. Das finde ich super. Das ist so mein Lieblingsspiel von ihm irgendwie. Das finde ich auch super lustig. Das ist auch so ein Spiel, was ich immer wieder spiele, trotz der Macken irgendwie. Aber ich find's cool. Ne? Genau, das war das, was ich letzte Woche gespielt habe. Ja, und nächste Woche, der nächste Podcast, ist noch nicht so ganz klar, was es da gibt. Deshalb lassen wir das mal offen. Das wird sich jetzt demnächst entscheiden. Da würde ich sagen, lasst euch mal überraschen. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Kim, dass du mich hier unterstützt hast bei dem Podcast. Podcast hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Resident Evil Podcast wieder, ne?
Ich danke dir auch, hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht, mit Gleichgesinnten sich zu unterhalten.
Auf jeden Fall.
Und freue mich auf die nächste Runde.
Ich mich auch. Und euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern, danken wir natürlich fürs Zuhören, egal wo ihr da den Podcast gerade hört. Und würden sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao.